Ich lese den Predigttext aus Römer 8, die Verse 31b bis 39. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Bitte nehmen Sie das grüne Liederbuch zur Hand. Nach dem Gebet singen wir aus dem Lied 48 die Verse 1 bis 5. Und zum Gebet und zum Lied bitte ich Sie, sofern es Ihnen möglich ist, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wenn wir dieses wunderbare Wort hören, dann können wir nur anbeten und danken für die große Liebe, die du zu uns hast und die du erwiesen hast, dadurch, dass du deinen Sohn gegeben hast, um uns zu erlösen. Danke, dass nichts und niemand uns anklagen kann, dass nichts und niemand uns trennen kann von deiner Liebe und dass deine Liebe für alle Geschöpfe gilt, durch alle Zeiten hindurch. Danke für deinen wunderbaren Plan, den du hast und den du in deiner Liebe gefasst hast und dass wir wissen dürfen, deine Gnade, deine Liebe wird sich durchsetzen, wird zum Ziel kommen, das Ziel, das du gesetzt hast. Danke, Vater, für dein Wort, das wir haben dürfen, für die Zeit, die wir jetzt haben, dein Wort zu bewegen. Ich möchte dich bitten, dass du Andreas Schäfer Vollmacht und Freude schenkst, uns dein Wort so zu sagen, wie du es haben möchtest und dass du uns offene Herzen schenkst, dass das Wort in uns bewegt, was du willst. Ich möchte dir danken für die vielen Jugendlichen, die unter uns sind. Ich möchte dich auch bitten für die Kinder im Kindergottesdienst, für die, die ihnen dein Wort sagen, dass du bei ihnen bist, dass du auch ihnen begegnest. Hab Dank, Vater, für deine große Liebe und Güte, die uns jeden Tag umgibt. Und das gilt nicht nur am Ende des Jahres und zu Beginn des neuen Jahres, sondern daran dürfen wir uns jeden Tag festhalten und aufrichten. Danke für diese wunderbare Verheißung, die du uns gibst. Amen.
Amen. Ja, tatsächlich, der Predigttext, der uns für diesen Altjahrsabend vorgeschlagen ist, ist ein ganz besonderer Text. Ich glaube, dass es nicht sehr viel in diesem Raum gibt, die ihn zum ersten Mal hören. Aber ich glaube, dass es ganz viele gibt, die ihn sogar auswendig kennen. Diesen besonderen Schluss des ersten Abschnittes des Römerbriefs, die Verse aus Römer 8, 31 bis 39. Auf wie viel Postkarten ist der schon teilweise abgedruckt worden? Wie oft ist der schon zitiert worden an allen möglichen Orten und allen möglichen besonderen Tagen? Komisch dagegen ist, dass wenn Sie jetzt die Kommentare zu Römer 8 aufschlagen, dann wird's ganz dünn, ganz eigenartig. Statt dass die Kommentare da ganz breit werden, werden sie ganz karg. Aber im zweiten Nachdenken leuchtet es auch ein. Was soll man auch dazu Großartiges sagen? Stellen Sie sich mal den Sekretär vor, als Paulus das diktiert hat, was dem Tertius wohl durch Kopf und Herz ging, als er mit der Feder diese Zeilen schrieb. Da kann man nicht mehr viel zu sagen. Aber wenn wir uns überlegen, was ist das eigentlich? Was ist das denn für ein Text in Römer 8? Dann zeigen allein die Überschriften der Kommentare, dass die Kommentatoren gar nicht wissen, was das ist. Oder nein, das stimmt auch nicht, dass jeder von ihnen nur ein bisschen weiß, was das ist. Der eine sagt, das ist ein Danklied. Der nächste sagt, das ist ein ganz großer Hymnus. Der andere sagt, nein, das ist eine Diatribe, also eine jüdische Redeform, wo man lehrhaft Frage und Gegenfrage durchführt. Der nächste sagt, nein, es ist eine große Gottesdienstliturgie. Andere sagen, eine Katechese, eine Glaubensunterweisung. Ja, was denn jetzt alles? Die haben alle recht. Ich glaube, dass die Besonderheit von Römer 8 darin liegt, ist, dass es alles ist. Es ist zum einen ein wunderschönes Stück neutestamentlicher Lehre, geschenkt durch den Heiligen Geist in Kopf und Herz des Apostels Paulus. Es ist sicherlich ein ganz wunderbares Stück von seelsorgerlicher Weisheit, was durch den Text hindurch weht. Und es leuchtet natürlich Herrlichkeit, Gnade und Sieg der Liebe durch diesen Text hindurch. Und weil es eben nicht nur eines ist, sondern genau diese Mischung ist, deswegen kommt der Text bei so vielen so gut an. Der kommt zum einen an, wenn Sie das größte Fest Ihres Lebens feiern, und der kommt dann an, wenn Sie in der tiefsten Not sitzen. Der kommt in der Banalität des Alltags an und der kommt an wichtigen Schnittstellen an, weil er eben alles in sich trägt. Gute Lehre, seelsorgerliche Weisheit und ein Lobpreis der Herrlichkeit, der Gnade und seiner Liebe. Und das sollen wir heute Abend mal so eben kurz hinkriegen? Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht kann ich Sie mit diesem Wort, diesem Altjahrsabend, einfach ein wenig an das erinnern, was Sie ja schon lange wissen. Die meisten von Ihnen, Jahre, ganz viele von Ihnen, seit Jahrzehnten wissen, dass genau hier der Apostel Paulus mit uns etwas ganz Geniales macht. Er zeigt uns, was gesetzt ist, was am Start gesetzt ist. Er zeigt uns in ganz großer Nüchternheit, was dagegen steht auf dem Weg. Und er zeigt uns, wie das Ganze enden wird. Und so geht er mit uns, Start, Weg und Ziel. Und deswegen ist es gut, wenn wir an so einer Zäsur, so schlicht die sein mag, zwischen einem 31.01.15, einem 01.01.16, an so einer Zäsur wieder mal Römer 8, 31 fortfolgende lesen. Wenn Sie mit mir noch einmal ganz kurz zurückgehen und mit dem Hubschrauber über den Römerbrief fliegen würden, dann wissen Sie ja, Sie sehen so drei große Bögen, die den Römerbrief hindurchgehen. Römer 1 bis 8, der erste große Bogen. Der Apostel Paulus entfaltet in wunderbarer Klarheit, wie Menschen, seien sie Juden, seien sie nicht Juden, auf keinen Fall in die Gerechtigkeit Gottes aus eigenen Werken hineinkommen können. Aber wie der eine, wie der Sohn Gottes, wie Jesus gekommen ist und wie er stellvertretend sein Leben gegeben hat, als Sühnopfer für alle. Und wie jetzt Menschen aus Gnade, aufgrund des Glaubens allein gerecht gesprochen werden können. Wie das schon im alten Bund festgelegt war, an den großen Beispielen eines David, eines Abraham, er es deutlich macht. Und dann deutlich macht, wie das jetzt wahr werden kann, dass diese neuen Menschen in Christus leben können, mitten noch in der ganzen alten Bedrängnis. Und wie das durch alles Leiden und Schwierigkeiten hindurchgeht, bis zum Finale, bis zum großen Herrlichkeitsfinale von Römer 8. Im zweiten großen Bogen, Römer 9 bis 11, da erweist er das am Härtefall Israel. Wenn das, was in Römer 1 bis 8 gilt, wenn das bei Israel gilt, dann gilt es immer. Und es gilt bei Israel. Wunderbar, diese Kapitel, in denen er das Geschenk der Erwählung einerseits und der Verantwortung andererseits des Volkes Israel uns zu Augen führt in Römer 9 bis 11. Und das Ganze, wenn man es dann verstanden hat, führt dann in die Praxis des Alltags eines Menschen, der Jesus nachfolgt, der Jesus entgegengeht, sei es in seinem privaten Leben, sei es im gesellschaftspolitischen Bereich, sei es im Gemeindeumfeld, bis auf den Tag, wo Hoffnung sich erfüllt. Das ist der Römerbrief. Und in Kapitel 1 bis 8 haben wir also am 8 den großen ersten Abschluss. Und am großen ersten Abschluss, wo er zum Ende hin eilt, wie einer der Kommentatoren sagt, da wird der Hoffnungshorizont natürlich ganz, ganz groß aufgebaut. Ganz groß und leuchtend wird es gesagt, um was es da geht. Was haben wir denn? Was haben wir? Johann Albrecht Bengel, der sonst so nüchterne Prälat, fängt er an, richtig aus dem Ruder zu laufen in seinem Kommentar, in seinem Gnomon. Und er sagt, oh, herrlich gemacht, oh Gott, wie hast du uns herrlich gemacht. Dann fasst er sich wieder ordnungsgemäß württembergisch, wie es geht, und ist dann wieder in der Reihe. Aber ganz kurz bricht's aus ihm heraus. Du hast uns herrlich gemacht. Ja, wodurch? Wissen Sie, direkt die Verse davor, da kommen ja Verse, die traut man sich ja kaum zu sagen, wenn es nicht in der Bibel stünde. Da heißt es doch, die du ausersehen hast, die hast du auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und die er gerecht gemacht hat, die hat er auch herrlich gemacht. Und dann kommt das, was wollen wir denn jetzt noch sagen? Jetzt sind wir doch absolut am Finale angekommen. Was ist da passiert? Da hat der lebendige Gott sich in Jesus einer Art und Weise den Menschen zugewandt, wie sich die Menschen nie erträumt hatten. Die Heiden sowieso nicht, ganz klar. Aber auch die aus seinem eigenen Volk konnten sich das, was hier jetzt in Jesus Wirklichkeit wurde, in der Dimension, nicht vorstellen. Dass das tatsächlich der Wille Gottes ist. Dass er uns komplett reinigt von allem Versagen, von aller Schuld, von aller Sünde, von allem, was uns trennt von ihm. Und bereit ist, uns hineinzunehmen in eine unverbrüchliche, ewige Gemeinschaft mit ihm. Was hast du uns herrlich gemacht? Du hast uns gerechtfertigt, du hast uns gereinigt, du hast uns geheiligt, du hast uns verherrlicht, das wirst du tun. Was bist du für ein großartiger Gott? Wie kam das? Wie ist das geschehen? Durch dieses ganz kleine, schlichte Er für uns. Er für uns. Er hat das für uns getan. Und wenn er, der lebendige Gott, etwas für uns tut, dann müssen tatsächlich alle anderen Mächte einpacken. Der Apostel Paulus nimmt ja unendlich viele Bibelstellen aus dem Alten Testament auf, unter anderem den 118. Psalm, wo es dann heißt, der Herr ist für mich, darum fürchte ich mich nicht. Was können wir denn dann noch Menschen tun, wenn der Herr, wenn der lebendige Gott für mich ist? Dann gibt es keine anderen Autoritäten, die irgendetwas noch zu melden haben. Und dieses für uns, das ist der Fels, auf dem wir stehen, von dem wir aus gestartet sind und auf dem wir uns zurückbeziehen, immer wieder neu. Das ist der Fels, auf dem wir in 2015 standen und durchgekommen sind. Und das ist der Fels, der auch 2016 nicht wankt. Der Fels seines für uns, das für uns am Start des Lebens aus der Gnade. Das sind Menschen, die sind nicht stolz über das, was sie hingekriegt haben und ihr kleines Leistungsheftchen für 2015 mit ihren Bonuspunkten vollgeklebt haben. So, das sind Menschen, die gründen sich auf das Geschenk der Rechtfertigung in Christus Jesus. Du hast mich begnadigt. Du hast mich gerecht gesprochen. Du hast mich gereinigt. Du hast mich auf den Felsen des für uns gestellt. Da steht sich's gut. Da stand sich's in 2015 gut, da steht sich's auch in 2016 gut. So ist der Start. Aber dann ist das eben das Besondere an diesem Text, den uns hier der Apostel Paulus gibt, dass er ja nicht irgendwie jetzt das rosa-rot malt. Er malt das nicht rosa-rot, sondern das, was diesen Text ja eigentlich fast abstoßend macht, ist in welcher unglaublichen Dichte im Mittelblock hier der Apostel Paulus jetzt uns das vor Augen stellt, was jetzt für die Jesusleute dagegen steht, gegen diesen Weg steht. Gegen diesen Weg der Nachfolge, gegen diesen Weg des Vertrauens auf Jesus, gegen diesen Weg, den wir da gegangen sind. Da tauchen ganz offensichtlich Kräfte auf, jetzt im Vollzug eines Jahres, im Vollzug der Tage, im Vollzug der Nachfolge. Das hätte man sich so vorher gar nicht gedacht. Da stand man am Start und dachte, gut, wunderbar, Gnade, der Fels, auf dem ich stehe. Und dann merkt man plötzlich, dass mit diesem Wort der Gnade, was da gesetzt worden ist, nun auch einen Weg geführt wird, der hat es wirklich in sich. Da kommt zuerst, so sagt uns hier der Apostel Paulus, die Kontrafraktion der Ankläger auf uns zu. Diese Kontrafraktion der Ankläger, die kommt in unterschiedlicher Weise auf uns zu. Die ist in der geistigen Dimension verortet. Die muss man sich in der geistigen Dimension, auch in der jenseitigen Welt vorstellen. Das sind zum einen die berechtigten Anklagen, die in der jenseitigen Welt gegen uns erhoben werden, wenn wir thematisiert werden, wenn unsere Biografie auf dem Tisch liegt. Dann kann man zu Recht uns anklagen mit all dem, was da gelaufen ist. Auch in den vergangenen 365 Tagen. Ja, selbstverständlich. Aber ich brauche noch nicht einmal diese Kontrafraktion der Ankläger in der jenseitigen Welt. Die habe ich ja schon bei mir selber. Und die haben sie auch bei sich selber. Die Kontrafraktion der Ankläger, die nachher der erste Johannesbrief uns schreibt, wenn er sagt, dass wir in uns selbst sagen, unser Herz uns anklagt über dem, was gelaufen ist und über dem, was nicht gelaufen ist und über dem, wie es gelaufen ist. Da kommt die Kontrafraktion der Ankläger. Da war es gerade noch so schön. Da stand das für uns der Gnade, das für uns der Rechtfertigung da, das für uns der Heiligung, das für uns der Reinigung. Und jetzt kommt diese Kontrafraktion der Ankläger und baut sich da auf, immer wieder neu. An unterschiedlichen Stellen. Und das nicht genug. Nachdem die Kontrafraktion der Ankläger auf der einen Seite steht, kommt natürlich als nächstes diese Siebenerkette der Anfechtung. Die große Siebenerkette der Anfechtung aus Römer 8. Der Apostel Paulus zählt sie auf. Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöß oder Gefahr oder Schwert. Und mag es sein, dass das eine oder andere für Sie und für mich nicht gilt. Der das geschrieben hat, der hat alle sieben Dinge erlebt. Das war für den nicht irgendwie ein netter, dramatischer Satz. Sonst hat er alles erlebt. In den Jahren und Jahrzehnten seines Weges mit Jesus ist er genau diese Siebener-Kette der Anfechtung einmal, zweimal, zehnmal, zwanzigmal, immer und immer wieder durchgegangen, in allen Variationen. Er, der doch der besonders auserwählte Apostel Jesu Christi war, hat dann genau erlebt, wie dann die Siebener-Kette der Anfechtung ihm das ganze Ding verdunkelt und schwierig macht. Und nachdem dann die Siebenerkette der Anfechtung durch ist, dann kommt dann als nächstes das Schlachtschaf-Erfahrungsbild der Jesus-Truppe. Dass der Apostel Paulus sagt, je länger ich mit Jesus lebe, desto mehr wird mir klar, dass in gewisser Weise es mir dann in allen Variationen, im kleinen Detail des Lebens, heruntergebrochen auf so eine durchschnittliche, kleine, irdische Existenz geht, wie diesen Schlachtschafen. Die sind nichts wert und die werden dann einfach geschlachtet. Die gehen da ihren Weg und da gibt es auch nicht große Fisimatenten da drum. Die gelten auch nichts und das läuft eben tatsächlich so ab. Und das erleben wir in unserem Umfeld in einer Art und Weise, wie wir das dann doch nicht gedacht hätten, dass wir es nochmal erleben müssen, wie wenig das Leben eines Christen wert ist auf dieser Erde, je nachdem, wo man gerade ist. Und das gilt nicht nur für unsere verfolgten Geschwister. Das gilt in allen möglichen Variationen, wo Menschen, die an Jesus Christus glauben, in unterschiedlicher Art und Weise diese Schlachtschaf-Erfahrung der Jesus-Truppe machen. Das hat der Apostel Paulus auch gemacht. Und nachdem er dann das auch noch überstanden hat, dann kommt er zu den 10 Mächtigkeiten der Trennung. Er zählt am Ende 10 Mächtigkeiten der Trennung auf. Er sagt, da gibt es Tod und Leben, Engel, Mächte, Gewalten, Gegenwärtiges, Zukünftiges, Hohes, Tiefes, alle Kreaturen. Er zählt das alles auf. 10 Mächtigkeiten, die sich vor ihm aufbauen. Und es ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir das vor Augen haben, dass wir das hören. Hören vom Apostel Paulus, mit welcher Nüchternheit er den Weg der Jesusleute beschreibt. Das sind keine theoretischen Fragen. Das sind keine theoretischen Dinge. Das sind Erfahrungen, die viele von uns auch in diesem Jahr in unterschiedlicher Weise gemacht haben. Das sind den Weg, den sie gegangen sind, den sie in und mit und für und durch Jesus gegangen sind. Sie die Kontrafraktion der Ankläger erlebt haben, sie die Siebenerkette der Angefochtenen durchschritten sind, sie erlebt haben, was es heißt, die Schlachterfahrung Schlachtschaf-Erfahrung der Jesus-Truppe zu machen und an den 10 Mächtigkeiten der Trennung fast zu scheitern. Das haben wir doch erlebt. Das haben sie doch erlebt. Und das gehört in den Jesusweg hinein. Das ist nicht die Ausnahme des Jesusweges. Das ist nicht die seltene Erfahrung Einzelner. Das ist die Grundlinie des Jesusweges. Das, was für unseren irdischen Herrn galt, Leiden zuerst, Herrlichkeit danach, gilt für die Truppe auch. Und so zeichnet der lebendige Gott das Leben seiner Leute auf seine ganz individuelle Weise das ein, was er sich vorgenommen hat zur Prägung der einzelnen Leben seiner Leute. Und dazu gehört auch diese Erfahrung, die der Apostel Paulus in Römer 8 in die Mitte stellt. Und diese seelsorgerliche Weisheit des Apostels, die tut uns gut, auch gerade an diesem 31.12. Dass wir weder in das Drama absacken, noch in die Euphorie uns hochschwingen, sondern großer Klarheit sehen. Er hat uns seine Nachfolge gerufen und zur Nachfolge gehört dieser Weg, der so dagegen zu stehen scheint. Der scheint so dagegen zu stehen gegen das, was er uns doch als Start in der Gnade geschenkt hat. Und dann? Und dann zeigt uns der Apostel Paulus einen dritten, wie das Ganze enden wird. Er zeigt uns, wie das Ganze enden wird. Es wird enden mit einem unglaublichen Triumph der Liebe. Einem unglaublichen Triumph der Liebe. Tatsächlich. Irgendwann hat die ganze Fragerei ein Ende. Irgendwann ist der letzte Ankläger der Kontrafraktion aufgetreten. Irgendwann ist zum letzten Mal die Siebenerkette der Anfechtung über sie hinweggebrandet. Irgendwann haben sie die letzte Schlachtschaferfahrung der Jesus-Truppe erlebt. Irgendwann waren sie zum letzten Mal mit der Zehnerkette der Mächtigkeiten konfrontiert. Irgendwann hat das ein Ende. Dann fallen die Mächte, dann fallen die Anfechtungen, dann fallen die Nöte wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und dann? Dann gilt dieser Satz, der am Ende von Römer 8 steht, und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, noch viel besser, in dem allen siegen wir, es heißt hier in der Luther-Übersetzung, weit durch den, der uns geliebt hat. Eigentlich könnten Sie am besten übersetzen, ja, Übersieg, sagen die einen, aber das gibt's ja im Deutschen gar nicht. Lüthi, schon vor Jahrzehnten, erdreistet sich tatsächlich ganz modern zu formulieren, sagt, das ist ein Supersieg. Ein Supersieg. Nicht nur gerade so, nicht nur mit Ach und Krach schleift Jesus seine Truppe über die Ziellinie, sondern das, was er dann ein Ergebnis hat, ist ein absoluter Supersieg. In dem allen siegen wir einen Supersieg. Durch uns? Nein. Durch den, der uns geliebt hat, durch Jesus. Was bleibt? Der Supersieg seiner Liebe. Das ist doch das, was wir dann meinen, wenn es im 126. Psalm heißt, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Das ist doch gemeint, wenn es dann tatsächlich darum geht, dass Menschen ankommen am Ziel. Und satt werden, wenn sie den König sehen mit ihren Augen. Das ist gemeint. Und verstehen Sie, jetzt merken wir das schon, wo gehört denn dieser Text hin? Wer liest diesen Text denn besonders? Wo hat er denn seinen Platz? Bei wem lebt er besonders? Ja, natürlich, er lebt ganz besonders an glanzvollen Höhepunkten ihres Lebens, wo sie schon einen kleinen irdischen Vorgeschmack dessen kriegen, was hier abgezeichnet ist. Wie Gott seinen Supersieg hinkriegt. Ja, deswegen taucht er bei großen Geburtstagen und Festivitäten und sonstigen Ehrenterminen auf. Aber Sie wissen jetzt ganz genau, wo der auch sonst hingehört, oder? Ich finde, jetzt merkt man das, der gehört wunderbar hin, in ein Krankenhaus. Da passt Römer 8 genial hin. Der passt sehr, sehr, sehr gut auf eine Beerdigung. Der gehört auch vielleicht an den 31.12., wo der ein und andere vielleicht nicht so euphorisch nach vorne guckt, sondern ohne Drama doch das ein und andere an Gewölk davor sich sieht, wo er denkt, meine Güte, was mag das werden mit mir, mit den Meinen, mit diesem Land, mit der Gemeinde Jesu. Da gehört Römer 8 hin. Genau da gehört Römer 8 hin. Und dann werden wir das erleben. Wir werden das erleben. Wir werden das als Einzelne erleben. Wir werden es als Gemeinde erleben, auch als La Höhe-Gemeinde und auch als Gemeinde Jesu überhaupt. Wir werden das erleben, dass er uns auf einen Felsen gesetzt hat. Das ist seine Gnade, sein für uns. Und dieser Felsen steht auch in 2,16. Und wir werden das erleben, dass vieles dagegen zu stehen scheint. Ich zähle sie nicht nochmal auf. Die vier Kräfte, von denen hier der Apostel Paulus redet, das werden wir auch erleben. Aber wir werden auch erleben, dass er einen Supersieg hinkriegt. Das werden wir auch erleben. Im Kleinen, Individuellen, Persönlichen, in der Gemeinde und mit seinem ganzen Plan, den er sich vorgenommen hat. Er hat einen Supersieg vor. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir schauen aus auf diesen Supersieg seiner Liebe. Wir gehen an seiner Hand, bei allem mit durch, was dagegen zu stehen scheint. Und wir stehen felsenfest auf dem für uns seiner Gnade. So gehen wir getrost in Jesus ins neue Jahr hinein. Kommt, wir beten. Lasst uns dazu aufstehen. Nochmals auch von dieser Stelle wollen wir dir ganz, ganz, ganz herzlich danken, lebendiger Vater in Jesus Christus, du unser Gott und Herr. Wir wollen dir danken und dich anbeten über deinen Segen, den du auf uns gelegt hast. Auf jeden Einzelnen von uns, aber auch auf diese Gemeinde an diesem Ort und auch auf dieses Haus und Werk. Dir, dem Ewigen, sei die Ehre. Und so geben wir diese 365 Tage einfach dir wieder zurück. Du hast sie geplant, du hast sie gefüllt, du hast uns als Einzelne und gemeinsam durchgebracht. Wir danken dir für deine Treue, für dieses Stück der Wanderung, danken dir für alle Zuwendungen, preisen dich, du bist gut. Und wir danken dir für dein Wort, das du uns an dieser Stelle gegeben hast. Ein Wort, mit dem wir auch das Neue beginnen können. Ein Wort, das uns auf den felsenfesten Grund deiner Gnade stellt. Dein für uns, dein Immanuel sein gilt uns. Wir beten dich an. Danke, dass du auch weißt, was dagegen zu stehen scheint, welche Mächtigkeiten schon da waren und noch kommen werden. Danke, dass du einen super Sieg schaffen wirst. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, weil deine Liebe so groß, so stark, so unverbrüchlich, so einzigartig, so wunderbar ist, dass nichts uns von dir zu trennen vermag. Und so danken wir dir, dass wir an deiner Hand getrost nach vorne gucken und dass wir dir die Ehre geben dürfen und dass wir dich anbeten, dich, Jesus Christus, unseren Herrn und Gott. Und in dir, Herr Jesus, in deinem Namen beten wir zum Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.